Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der elektroschwache Pinguin. Nachdem wir bei der letzten Folge die Alpha-Strahlung behandelt haben, kümmern wir uns heute um dem seine Cousins und Cousinen, um Beta- und Gamma-Strahlung. Thomas, wie steigen wir am besten ein? Beta-Gamma-Strahlung, Alpha-Strahlung war eine Teilchenstrahlung. Mhm. Was haben wir jetzt für uns?
Vielleicht kannst du nochmal genau sagen, was Alpha-Strahlung ist von letztem Mal.
Okay, ganz knapp zusammengefasst waren wir bei Heliumkernen stehen geblieben. Mhm. Das ist im Prinzip, Heliumkerne sind die, aus größeren Atomen rausgeschossen werden.
Ja, richtig. Und Alpha, Beta, Gamma, das kennt ja jeder, das griechische Alphabet. Das ist einfach die Benennung historisch, die sozusagen die Durchdringfähigkeit durch die Materie unterscheiden soll. Alpha-Strahlung wird schnell absorbiert, kommt nicht so weit. Beta kommt weiter, Gamma kommt noch weiter. Das heißt, auf den ersten Blick könnte man sich ja schon denken, dass Beta dann etwas kleiner ist sozusagen als Alpha, kommt besser durch, ja, irgendwie, und Gamma auch. Und wir machen jetzt beides zusammen, aber das sind zwei unterschiedliche Arten. Beta-Strahlung sind im Prinzip Elektronen oder das Antiteilchen Positronen. Und Gamma-Strahlung ist sowas wie Licht, also ein Photon nennt man das. Also kein so massebehaftetes Teilchen in dem Sinne. Ja, das war's mit der Folge.
Schöne Folge. Das war der elektroschwache Pinguin. Tschüss.
Genau.
So schnell könnte es gehen.
Ja, aber um das Ganze nochmal ordentlich zu machen, also die, was man vielleicht nochmal sich angucken muss, ist, wie ein Atom aufgebaut ist. Außenrum fliegen sozusagen die Elektronen, klassisch gesprochen, um den Atomkern rum. Ja, also die ganze Masse ist im Atomkern zentriert und da sind Protonen und Neutronen. Protonen sind, hört man vielleicht an dem Pro, die sind positiv geladen. Und das Gegengewicht von der Ladung her sind halt die Elektronen, die außen um den Atomkern rumkreisen. Und was aber auch noch im Kern drin sitzt, neben den Protonen, sind die Neutronen. Und die heißen Neutronen, weil die neutral sind.
Was? Also keine Ladung, weder positiv noch negativ.
Richtig, genau. Also sozusagen, man hat erstmal Protonen und Elektronen entdeckt. Und die Neutronen kamen was später, die sind halt was schwerer zu entdecken, ne, weil die neutraler sind. Die Protonen und Neutronen wiegen ungefähr gleich viel und das Elektron ist viel leichter. Das wiegt dann so ein Tausendstel oder so. Und man kann ja mal überlegen, wie leicht ist denn so ein Elektron? Ich könnte jetzt einfach die Zahl sagen, aber vielleicht machen wir so einen Vergleich. Also wenn du dich jetzt betrachtest, wir machen jetzt nur große Größenordnung, das heißt so 100 Kilo wiegst du ungefähr in der Größenordnung. Oder von mir ist auch 10. So, also 10 hoch 2 Kilogramm. Wenn man jetzt das Elektron betrachtet, dann ist jetzt die Frage an dich, also das Verhältnis von Elektron zu deiner Masse jetzt, wie sähe denn das Verhältnis aus, wenn man deine Masse dann, ja, sagen wir mal, durch irgendwas Großes beschreibt, das den gleichen Faktor hat?
Okay, wenn du schon so ausholst und so anfängst,
ja,
dann
ich habe ein bisschen rumgeeiert, weil ich wollte die ganze Zeit ein Wort sagen, dass ich nicht.
Wahrscheinlich wäre das Gewicht dann irgendwie so Richtung Kleinplanet oder sowas oder mal mindestens so Mount Everest oder so ein Quatsch.
Ja. Kleinplanet ist nicht so schlecht. Versuch es doch mal in Erdmassen auszudrücken.
Eine halbe, ich bin mal vorsichtig.
Etwas mehr.
Drei Viertel?
Ungefähr eine Milliarde Erdmassen. Ja, also eine Milliarde ist jetzt nicht so viel, sind 10 hoch 9. Eine Milliarde Erden oder eine Million Erden. Ne, so. Man vergisst immer, wenn man zum Beispiel sagt, das Elektron wiegt 10 hoch minus 31 Kilogramm. Also 9 mal 10 hoch minus 31, ne, also egal. Da sagt man, ja gut, klingt klein, irgendwie minus 31. Das ist halt eine Null mit 31 Stellen, wo dann hinten die 1 steht. Und wenn man da jetzt eine Milliarde von diesen Elektronen nimmt, dann ist man immer nur noch bei irgendwas mit 10 hoch minus 20. Und nochmal eine Milliarde ist man bei irgendwas mit 10 hoch minus 10. Und nochmal eine Milliarde und nochmal eine Milliarde. Und irgendwann kommt man dann erst auf ein Kilogramm. Und das sind halt sehr, sehr kleine Zahlen. Und da kommt man schnell in die Versuchung, das so abzutun. Also Elektronen sind sehr leicht. Und die Protonen sind halt tausendmal schwerer ungefähr. und die Neutronen auch. Ja, und deswegen ist das halt so, die Alpha-Strahlung, das ist auch eine Teilchenstrahlung, wie du gesagt hast, also ein Heliumkern, 4 Teilchen sozusagen, 2 Protonen, 2 Neutronen und ja, hat die Masse 4, sagt man immer. Und wenn man sagt, die Beta-Strahlung ist auch eine Teilchenstrahlung, dann ist das, stimmt das, aber die ist natürlich 1000-mal leichter, ne? Das ist ein Elektron oder ein Positron. Das Positron ist sozusagen der Gegenspieler des Elektrons. Das hat die gleiche Masse wie das Elektron, das hat alle Eigenschaften wie das Elektron, aber es ist positiv geladen, nicht negativ.
Ist aber nicht im Kern vorhanden.
Jein, da kommen wir jetzt zu. Im Kern vorhanden, also eigentlich sind die Teile nicht im Kern vorhanden. Ganz klassisch hat man dann nur Neutronen und Protonen. Aber was jetzt passiert beim Beta-Zerfall, deswegen ist die Frage eigentlich ganz gut, ist, dass sich ein Neutron umwandelt in ein Proton oder das Proton in ein Neutron. Die sind halt ziemlich ähnlich. Ja, wenn du da in Details gehen willst, dann kommst du, vielleicht hast du das Wort Quarks schon mal gehört. Quarks.
Ja.
Gibt es auch Quarks und Co. und so. Also man sagt, das Elektron ist ein echtes Elementarteilchen, in dem Sinn, dass das nicht weiter unterschieden wird erstmal. Aber die Neutronen und die Protonen, die sind noch zusammengesetzt aus Quarks und Gluonen. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber die sind halt noch zerlegbar sozusagen. Aber die können sich umwandeln. Jetzt hat man in einem Atomkern halt Neutronen und Protonen. Und wir können ja mal, ja, es gibt halt den sogenannten Beta-Minus- und den Beta-Plus-Zerfall. Beides Beta-Strahlung. Und bei dem einen, fangen wir mal mit Beta-Minus an, der heißt Beta-Minus, weil da ein negatives Teilchen entsteht, also ein Elektron, E-Minus sozusagen. Und da wandelt sich dann ein Neutron in ein Proton um. Man kann sich also sozusagen vorstellen, wenn man so ein Neutron anguckt, das im Atomkern sitzt, dann ist das zusammengesetzt aus Proton und Elektron.
Mhm. Ja, weil die heben sich gegenseitig auf.
Genau. Das ist so zumindest eine einfache Erklärung. Und dann, genau, die Ladungen heben sich auf, die Masse stimmt ungefähr. So. Das heißt, ein Neutron kann sich in ein Proton verwandeln, indem es ein Elektron aussendet. Und das passiert halt manchmal im Kern. Und dann kommt halt so ein sehr hochenergetisches Elektron daraus, geschossen. Das ist dann die Beta-Strahlung. Und das Umgekehrte geht auch. Ein Proton kann sich auch in Neutron umwandeln. Und was müsste das dann aussenden für eine Ladung, wenn ein Proton zu einem Neutron wird?
Ja, dann sollte es ein Positron aussenden, ne?
Genau, was Positives, ein Positron in dem Fall. Und das heißt, je nachdem, was passiert, ob Beta-Minus-Strahlung oder Beta-Plus-Strahlung, wenn du das Element vorher betrachtest, hat das halt ein Proton mehr oder ein Proton weniger. Ja, entweder wird ein Neutron zu einem Proton oder ein Proton wird zum Neutron. Also wenn du das Mutternuklid, wie man das so nennt, betrachtest, dann kann das in beide Richtungen gehen bei so einem Beta-Zerfall. Beim Alpha-Zerfall haben wir ja gesagt, da nimmt die Masse ab.
Genau.
Und die Ordnungszahl. Bei Beta geht beides in beide Richtungen. Und es gibt sogar Elemente, die wirklich in beide Richtungen gleichzeitig zerfallen können. Also ich glaube, Kalium-40 kennt man vielleicht ganz gut, kann zu Calcium zerfallen oder zu Argon, also in beide Richtungen mit dem Beta-Zerfall. Hm. Jetzt ist noch was Interessantes dabei, und zwar, wenn du so einen Alpha-Strahler hast, kannst du eigentlich einen Detektor dahinter hängen und dann siehst du an der Art der Alpha-Strahlung, also an der Energie, nicht Art ist vielleicht das falsche Wort, also wie viel Energie das Alpha-Teilchen hat, kannst du den Alpha-Strahler ganz gut identifizieren oder zumindest hat das Alpha-Teilchen halt immer eine spezifische Energie sozusagen.
Also quasi wie ein Fingerabdruck.
Wie ein Fingerabdruck, ja. Bei der Gammastrahlung nachher kommen wir gleich zu auch. Bei der Beta-Strahlung ist das nicht so. Da gibt es ein kontinuierliches Spektrum. Also eine kontinuierliche Verteilung von Energien. Das hat jetzt nicht Energie 10, sondern das kann alle möglichen Energien haben, so ein Elektron, was da rauskommt.
Okay.
Und das hat die Kernphysiker früher etwas verwirrt, ne? Weil die Idee ist so, warum ist das eigentlich beim Alpha-Strahler und auch beim Gammastrahler so? Du hast, überlegen, wie ich anfange, aber du hast, wenn du so einen Atomkern dir zum Beispiel anguckst, von mir besteht er jetzt nur aus 2 Teilchen, ist ja egal. So, Teilchen 1, Teilchen 2 und die trennen sich und fliegen in unterschiedliche Richtungen. Die waren vorher ein Teilchen. Mhm. Dann gibt es in der Physik immer so Erhaltungen. Ja, zum Beispiel sagt man, die Energie muss erhalten bleiben, es kommt keine Energie aus dem Nichts. Ne? Mhm. Und der Impuls muss erhalten bleiben.
Ja.
Also Masse mal Geschwindigkeit wäre das im klassischen Sinne. Und bei 2 Teilchen ist es immer das Gleiche. Denn Ja, die, wenn du das aufschreibst, die Erhaltungssätze der Masse, der Energie und der Geschwindigkeit mal Masse und die gleichsetzt, dann kommst du dazu, dass im Prinzip die Energie, die die Teilchen haben, so irgendwie proportional zur Masse ist. Ja, je größer die Masse, umso kleiner die Energie, die es beim Rausflug dann sozusagen mitkriegt. Ja, also wenn ein Teilchen sehr schwer ist, bewegt sich nicht so schnell weg wie eines, das leichter ist.
Ja,
ich hoffe, das war einigermaßen klar. Ja. Also auf jeden Fall gibt es die Erhaltungsgrößen. Und das passiert dann immer bei zwei Teilchen. Ja? Also wenn dann beim Alpha-Zerfall ist das halt das Alpha-Teilchen und der Atomkern sind zwei Teilchen sozusagen. Zwei Mitspieler, die mitspielen im Zerfallsspiel. Jetzt hat man halt festgestellt, beim Beta-Zerfall, da gibt es immer so kontinuierliche Energien. Also es ist keine spezifische Energie, sondern es kann alles Mögliche rauskommen. Das ja, wechselt halt. Und da hat Pauli, das ist ein Physiker gewesen, gesagt, oh, dann muss ja dann weiteres Teilchen rauskommen bei dem Zerfall. Anders kann man sich das nämlich physikalisch nicht erklären, es sei denn, die Erhaltungssätze stimmen nicht. Aber da war man auch relativ sicher, dass die stimmen. Und die Hypothese wurde auch bestätigt und das Ding heißt Neutrino. Vielleicht hast du es schon mal gehört.
Neutrino, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo.
Neutrino ist so ein Ding, das nennt man auch Geisterteilchen. Das ist mal auch in den Medien gewesen. Da gab es mal vor ein paar Jahren irgendwie so eine Fehlmessung, wo dann Leute gesagt hatten, na, vielleicht ist das überlichtschnell. Und es gibt so Neutrino-Observatorien, die haben, also vielleicht ist das eine eigene Folge, aber das Interessante ist, das Neutrino wechselwirkt kaum mit irgendwas, also mit Materie oder so. Du hast Neutrinos, die gehen durch die Erde einfach durch, die wechselwirken gar nicht mit der Erde. Die ist viel zu klein dafür.
Sind das die Dinger, wo man diese riesen Wassertanks in Bergen hat und dann guckt, dass sie da irgendwie zufällig irgendeine Leuchtspur hinterlassen?
Ja, oder in der Antarktis. Ja. Eis. Genau, coole Dinger. Die haben sehr, wie gesagt, sehr geringe Wechselwirkung. Deswegen braucht man so viel Materie in so einem Wassertank und dann kommen die durch die Erde durch und reagieren eventuell mal. Ja, deswegen sind die halt lange nicht gemessen worden. Man wusste aber schon, dass da irgendwie Teilchen entstehen. Also ich habe dann eben quasi nicht die ganze Wahrheit am Anfang gesagt. Der Beta-Minus-Zerfall, da entsteht halt ein Elektron, ja, aber auch ein Antineutrino. Und beim Beta-Plus-Zerfall halt ein Neutrino. Noch dabei. Es sind halt drei Teilchen. Und deswegen ist sozusagen diese Impuls- und Massehaltung nicht so einfach. Die gilt natürlich trotzdem, aber du kannst das nicht mehr auf zwei Teilchen aufteilen und weißt dann nicht genau, wie viel Energie halt bei einem von den drei Teilchen bleibt. So.
So viel zu der Beta-Strahlung.
Ja, im Detail kann man natürlich noch viel mehr erzählen. Diese Beta-Strahlung, der Name, der ist ja historisch, wie wir gesagt haben, gewählt worden, aus guten Gründen. Da gibt es jetzt schon mal zwei von, ne? Minus und Plus. Ja. Es gibt aber auch noch andere Sachen. Es gibt noch so einen Elektroneneinfang. Da kommt sozusagen ein Elektron aus der Hülle, ja, also von außen in den Kern rein und wird von dem absorbiert. Du kannst nämlich auch diesen ganzen Prozess, du kannst ja auch immer alles, wenn ein Elektron ausgesendet wird und dann passiert irgendwas, kannst du das Ganze auch andersrum nehmen. Ein Elektron kommt rein und es passiert das Gegenteil.
Ja.
So, und das nennt sich Elektroneneinfang einfach. Heißt auch manchmal Epsilon-Strahlung. Delta-Strahlung gibt es auch. Delta-Strahlung ist eine Sekundärstrahlung, wenn Elektronen im Spiel sind. Das ist aber einfach so ein Name, Alpha, Beta, Gamma. Hat man Delta noch übrig gehabt? Ja.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja. Delta-Strahlung sagt mir gar nichts.
Ja, das ist auch nicht jetzt so wichtig. Und Epsilon ist, wie gesagt, dieser Elektroneneinfang. Naja, aber das gehört alles noch zur Beta-Strahlung. Und was auch vielleicht ein bisschen verwirrend ist, ist, dass die Beta-Strahlung eigentlich immer einhergeht oder sehr oft einhergeht, na eigentlich immer, mit einer Gamma-Strahlung auch. Ach, tolle Überleitung.
Perfekt.
Naja.
Aber das heißt, bei der Beta-Strahlung, für die ist eigentlich kennzeichnend, dass entweder ein Elektron oder ein Positron ausgeschickt wird.
Richtig. Das ist das Teilchen, was sozusagen strahlt in dem Sinne, was den Strahlenschutz angeht. Das Neutrino kannst du vergessen. Und achso, was vielleicht dich noch gefragt hast, wenn jetzt so ein Elektron aus dem Kern ausgesendet wird, dann wir haben ja gesagt, das Neutron wird zu einem Proton. Mhm. Dann hat ja der Kern so eine Protonenzahl mehr, also ist ein höheres Element im Periodensystem.
Ja.
Dann fehlt ihm ja ein Elektron.
Formal gesehen, ja.
Hat aber gerade eins ausgesendet. Könnte man sich ja denken, oh, dann nimmt es das einfach wieder. Das passiert meist, weil die Elektronen zu schnell sind. Das ist quasi zu schnell weg und zu viel Energie. Es gibt aber trotzdem so Effekte, wo das passiert bei großen Atomen. Dann heißt das gebundener Beta-Zerfall. Das gibt es auch noch. Ja, und wie gesagt, so dieser Kerneinfang, den gibt es auch noch. Und dann bei diesem Kerneinfang, da schnappt sich der Kern ein Elektron aus der unteren Hülle. Das ist dann weg. Nennt sich manchmal auch K-Einfang, weil die innerste Schale K-Schale heißt. Auf jeden Fall ist das Elektron dann da weg. Und dann rutschen die anderen sozusagen nach, salopp gesagt. Ja, fallen in diesen Zustand, der energetisch günstiger ist. Damit sie da runterfallen können, müssen sie einen Gamma-Quanten aussenden. Ja, das heißt, dieser Quasi-Beta-Effekt führt dann dazu, dass du wieder Gamma-Strahlung hast. Also das Ganze ist im Detail gibt es da so viele kleine Effekte. Aber wie du eben gesagt hast, die eigentliche Beta-Strahlung, was man meint, ist Elektron oder ein Positron. Wenn jetzt ein Positron übrigens umherfliegt, wir hatten ja eben gesagt, das ist das Antiteilchen vom Elektron. Was passiert, wenn das Positron ein Elektron trifft?
Die müssen sich doch gegenseitig aufheben.
Ja, und dann?
Geben sie ein Neutron? Weiß ich nicht.
Nee, die sind ja beide sehr leicht. Ne? Für ein Neutron würde die Masse fehlen. Und tatsächlich macht es dann Bumm. Man nennt das auch Annihilation, also Vernichtung. Vernichtungsstrahlen. Klingt gut, ne? Wie bei so einem Bösewicht.
Fancy.
Und es steht einfach ein Photon, also ein Energie, ein Lichtteilchen sozusagen. Aber mit einer relativ hohen Energie, also das ist dann Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung.
Okay.
Ne, das heißt, wenn du so einen Beta-Strahler hast, einen Beta-Plus-Strahler, dann hast du automatisch durch diese Paarvernichtung, wie sich das so nennt, ne, ein Teilchen und das Antiteilchen, wenn die aufeinanderstoßen, vernichten die sich sozusagen nur zu Licht. Und die ganze Masse wird dann umgewandelt in Licht. Wenn du das hast, so einen Beta-Plus-Strahler, hast du halt immer auch diese dadurch entstehende Gamma-Strahlung.
Okay. Aber kann man diese Lichtblitze dann irgendwie auch mit dem menschlichen Auge wahrnehmen? Oder ist das zu wenig und von der Lichtleistung her zu gering?
Also das Auge nimmt ja einen gewissen Bereich wahr. Mhm. 400 Nanometer bis 800 Nanometer ungefähr Wellenlänge. Hatten wir beim Himmelblau schon mal kurz.
Korrekt, ja.
Und wo wir jetzt zukommen, diese Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, die ist halt viel, viel kurzwelliger. Die ist viel zu energiereich oder die schwingt zu schnell, je nachdem, wie man es sagen möchte. Mhm. Also die Wellenlänge ist zu klein. Interessanterweise kann man Röntgenstrahlung trotzdem sehen. Das ist allgemein nicht so bekannt. Sollte eigentlich gar nicht funktionieren. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz geklärt, was passiert. Aber es gibt so einen Effekt, dass du bei starken Röntgenquellen so einen leichten Schimmer erkennen kannst irgendwie mit dem Auge.
Okay. Ja,
das macht man heutzutage den Versuch nicht mehr, weil der offensichtlich so ein bisschen
ungesund ist.
Ungesünder ist, nicht nötig ist. Ich glaube, Röntgen selber hat das auch nochmal erwähnt, dass es gesehen hätte. Man geht da irgendwie von aus, dass sozusagen der Augapfel so ein bisschen phosphorisiert oder irgendwie durch irgendwelche anderen Effekte, wo wir gleich noch vielleicht zukommen, ja, dann wirkliche Lichtteilchen irgendwie auf der Netzhaut entstehen oder ähnliches in der Art. Also Lichtteilchen heißt natürlich Wellenlängen, die man sehen kann.
Ja.
Durch Effekte, ja. Also eigentlich kann man Röntgenstrahlen nicht sehen. Du kannst schlecht auf eine Röntgenapparatur gucken und was sehen. Aber es gibt diesen kleinen Effekt. Das fand ich noch ganz interessant.
Ich will auch den Teufel tun, beim nächsten Arztbesuch ins Röntgengerät reingucken.
Ja, genau.
Könnte sich als dämlich herausstellen.
Was man sehen kann, vielleicht war das auch, war ja eine Frage, diese bläuliche Strahlung bei den Kernreaktoren und so ein Zeug.
Genau, das hatte ich, glaube ich, ganz zu Anfang mal gesagt. Wenn wir mal zu Kernreaktoren kommen, dann müssen wir da unbedingt mal drüber sprechen. Diesen bläulichen Blitz, den es gibt, wenn man so einen Kernreaktor anwirft.
Ja, genau.
Dann gibt es ziemlich coole Videos bei YouTube.
Da sagt jeder Physiker direkt Tscherenkow-Strahlung. Und dann war es das. Tscherenkow war ein sowjetischer Physiker, meine ich. Auf jeden Fall hat der mit zwei Kollegen das recht früh beschrieben, hat, glaube ich, auch einen Nobelpreis gekriegt. Ist Tscherenkow-Strahlung das Analogon beim Licht zu dem Überschallknall?
Okay, das heißt, da werden Lichtwellen gestaucht und was?
Wenn das Teilchen schneller ist als das Licht.
Moment.
Ja, okay.
Okay, mein Einstein-Sensor schlägt aus.
Genau. Ja, klug wie Einstein. Genau, klingt erstmal widersprüchlich. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht zu übertreffen, aber das gilt nur im Vakuum. In Materie ist das Licht etwas langsamer. Ja, so im Vakuum ist das so 300.000 Kilometer pro Sekunde und in Wasser ist das dann sowas wie 220.000 Kilometer pro Sekunde.
Ja, das ist ja Schneckentempo.
Schneckentempo, kann man hinterher gucken. Ne? Und nee, aber die Konsequenz ist dann, dass wenn du ein sehr schnelles Teilchen hast, zum Beispiel so ein Beta-Plus-Beta-Minus-Teilchen, also sagen wir mal ein Elektron einfach, das da schnell durchfliegt und geladen ist, dann passiert im Prinzip so ein Effekt wie bei der, wie beim Überschall. Wenn es langsam fliegt, ja, dieses Teilchen, was geladen ist, das beeinflusst die Atome links und rechts und so, und dann entstehen da sozusagen wieder neue Lichtwellen durch die Bewegung, sagen wir mal ganz grob. Du hast ja auch so eine Art Kegelform, die sich normalerweise, das kann ich sagen, destruktiv, die normalerweise destruktiv interferieren. Das heißt einfach nur, diese Lichtwellen, die löschen sich gegenseitig wieder aus, weil die genauso verschoben sind, dass die dann, kommen wir vielleicht irgendwann nochmal zu, aber die löschen sich auf jeden Fall aus, da passiert nichts. Und wenn dieses Teilchen jetzt sehr schnell ist, dann passiert an irgendeinem Punkt der Fall, dass sozusagen diese Anregung der Lichtwellen später passiert, als das Teilchen ist halt schon weiter weg, ja, wie bei einem Flugzeug, das sich beschleunigt und die eigenen Schallwellen einholt, überholt jetzt dieses Teilchen in der Materie die eigenen Lichtwellen und dadurch entsteht dann halt so ein bläuliches Schimmern.
Fast verstanden.
Ja, es ist nicht, wenn man es aufmalt, geht es. Man kann so einen Kegel tatsächlich aufmalen, wie bei dem Überschallflugzeug. Aber das ist halt der gleiche Effekt. Und das passiert halt nur, wenn du sehr schnelle Teilchen hast, die geladen sind und die durch eine Flüssigkeit zum Beispiel sich bewegen. Deswegen siehst du das auch nur, wenn diese Brennstäbe unter Wasser sind.
Ah, okay.
Also wenn du die an die Luft ziehst, dann ist da ist die Lichtgeschwindigkeit fast so wie im Vakuum. Da würdest du es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das müsste schon dann sehr schnell sein.
Wir probieren es vielleicht einfach mal nicht aus.
Ja. Nee, also deswegen sieht man das immer am Grund dieser Abklingbecken.
Wieder was gelernt.
Ja, das ist die, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Du hast irgendwas gesagt,
Du bist mit deiner Lukaschenko-Strahlung um die Ecke gekommen. Ich wollte von dem blauen Licht gar nicht. Lukaschenko-Strahlung.
Tscherenkow-Strahlung.
Achso, ja.
Übrigens kann man diese Tscherenkow-Strahlung auch in der Astronomie finden. Da gibt es extra Arrays, die dafür, also Arrays heißt so Verbünde aus Schüsseln, die ausgerichtet sind, um so Tscherenkow-Licht zu detektieren. Und das geht darum, dass dann Teilchen sehr schnell irgendwo beschleunigt werden, in Galaxienkernen oder so. Das ist dann quasi Astronomie mit Tscherenkow-Licht.
Ja, können wir ja dann noch deine Schwester einladen.
Ja, tatsächlich Edin Julian, der hat das natürlich gemacht.
Ja.
Meine Schwester macht ja eher so protostellare Scheiben und so ein Zeug. Radioastronomie, ja. Gut, jetzt waren wir aber noch so beim Übergang zur Gammastrahlung, glaube ich.
Genau, wir wollten langsam mal Richtung Gammastrahlung kommen.
Ja. Dieser Effekt, den wir gerade gesagt hatten mit der Tscherenkow-Strahlung, da gibt es auch noch so was Ähnliches, wenn sich elektrische Teilchen beschleunigen. Beschleunigen heißt in dem Fall, wenn sie quasi schneller werden, wie man das im normalen Umgangsdeutsch sagt, beschleunigen. Beschleunigen heißt in der Physik aber auch, wenn etwas abbremst. Ne? Das ist dann quasi eine Beschleunigung.
Negative Beschleunigung.
Negative Beschleunigung, genau. Ja. Also wenn sich, oder wenn das zum Beispiel in einer Kurve fliegt, ne? Ist auch eine Beschleunigung. Wenn sowas passiert mit einem geladenen Teilchen, dann sendet das Licht aus. Ja, Synchrotronstrahlung nennt man das manchmal, wenn so ein geladener Teilchen im Kreis fliegen, dann senden sie ein bisschen Licht aus. Und das passiert auch, wenn du zum Beispiel eine Röntgenuntersuchung machst und hast da so ein Röntgenapparat, dann müssen ja irgendwoher die Röntgenstrahlen kommen. Die sind ja nicht irgendwo geerntet worden, also, sondern die werden ja da quasi direkt erzeugt. Das ist auch nicht so laut, das Ding oder so, dass da irgendwie große Magnete oder was sind, sondern das geht einfach über Elektronen, die beschleunigt werden, aus so einer Glühkathode, und die werden dann abgebremst in einem Metall. Und wenn diese Elektronen sich schnell bewegen und dann abgebremst werden, dann senden sie bei diesem Abbremsen Licht aus. Und das nennt sich Bremsstrahlung. Ich glaube, in der Kernphysik früher auf dem Klo hing immer so ein Zettel, bitte keine Bremsstrahlung. Und dann war so eine Klobürste drunter gemalt. Naja.
Das ist wohl ein Humor der Physiker. Ja. Ein scheiß Physikerwitz.
Oh. Ja, dann senden sich auch so Gammaquanten aus. Und Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, die ich gerade erwähnt habe, ist im Prinzip das Gleiche. Also wir waren ja schon beim Himmelblau, beim sichtbaren Licht. Bei ganz langwelligen Wellenlängen bist du dann bei Radiowellen und so, ne? Und in die andere Richtung vom sichtbaren Licht, also kürzer als Blau, kürzer als Ultraviolett, kommt dann irgendwann Röntgenstrahlung und dann irgendwann Gammastrahlung. Es ist aber nicht so, dass dieser Übergang irgendwie besonders klar definiert wäre. Wo hört jetzt Röntgenstrahlung auf, fängt Gammastrahlung an? Ja, das ist einfach ein Lichtteilchen, das etwas schneller schwingt, immer schneller und irgendwann sagst du, so ab jetzt heißt es anders. Das ist halt willkürlich, ne?
Okay, das heißt, das hat man einfach festgelegt, ab einer Schwingung von, sagen wir, es ist Röntgenstrahlung.
Ja, hat man nicht so wirklich definitiv festgelegt, das hängt davon ab, wen du fragst.
Ach so.
Ja, was noch Röntgenstrahlung ist, was nicht. Was man aber eigentlich macht, dass also die Möglichkeit besteht, halt das nach Energie zu unterscheiden oder halt durch die Art, wie das Ding entsteht. Und deswegen haben wir ja Gammastrahlung, ne? Wir hatten Alpha, Beta und Gammastrahlung nennt man das oft, wenn das durch radioaktiven Zerfall entsteht. Deswegen heißt es dann Gamma.
Ah, okay.
Und bei der Gammastrahlung, die ist sozusagen etwas einfacher in der Hinsicht, dass da kein großer Zerfall im Kern passiert, sondern der Kern ist angeregt, der Atomkern. Und der schwingt ja so lustig hin und her und wabert, wie so ein Rugbyball, der so sich in alle möglichen Richtungen umformt. Ist sozusagen angeregt durch irgendwas, was vorher passiert ist. Meist ein Alpha- oder Beta-Zerfall übrigens. Ja. Mhm. Und dann sendet das Ding halt ein Lichtquant aus, um sich zu beruhigen, sagen wir mal. Ein bisschen runterzukommen. Ja, also das Ding ist quasi auf einem höheren Energieniveau, möchte wieder davon runterkommen und sendet einen Energiequant aus, ein Lichtteilchen, das man aber nicht sehen kann, weil die Frequenz zu hoch ist oder die Wellenlänge zu kurz. Ne? Da ist auch so ein bisschen verwirrend, wenn du dir das im Detail anguckst mal, du hast da irgendwie Gammastrahlung von 60 Nickel, Moment, du hast Kobalt, das in Nickel zerfällt und das Nickel sendet einen Gammaquant aus, trotzdem nennst du das ganze Kobalt Gammastrahlung, weil das Nickel, sobald das Kobalt in Nickel zerfallen ist, ist dieser Kern, dieser Nickelkern erregt und sendet direkt dann so ein Gammaquant aus. Das geht für unsere Verhältnisse relativ schnell, Sekundenbruchteile. Also es ist relativ schnell, weil es immer über 10 hoch minus 15 Sekunden ist. Also 0,00000. Also das dauert teilweise so bis zu einem kleinen Bruchteil einer Sekunde einfach. Dann sendet das Teilchen direkt, der Atomkern direkt dieses Teilchen aus. Deswegen wird das dann oft nach dem ursprünglichen Nuklid benannt. Die zerfallen halt immer direkt, ne? Die Gammastrahlung kommt direkt, deswegen brauchst du so einen Beta-Strahler, der eine Halbwertszeit hat von 10 Jahren. Dann packst du den in den Schrank und dann kannst du ihn irgendwann rausholen. Dann hast du immer noch diese Beta-Zerfälle und direkt an den Beta-Zerfall schließt sich der Gamma-Zerfall an.
Okay, das heißt, jeder Beta-Strahler ist auch ein Gammastrahler?
Nicht jeder, aber sozusagen jeder Gammastrahler hat eigentlich eine Vorgeschichte, zum Beispiel ein Alpha-Strahler zu sein oder ein Beta-Strahler oder so.
Okay, das heißt,
Ausnahmen vielleicht mal.
Heißt, die Strahlungsarten sind schon irgendwo untereinander verwandt und verwoben.
Ja, also einfach für den Gammastrahler muss das Ding halt irgendwie angeregt worden sein. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten und das, was wir jetzt eigentlich hier betrachten, ist dann in der Regel einfach schon ein radioaktiver Prozess vorher. Genau, also bei Gamma und Röntgen, wie gesagt, manchmal die Quelle, manchmal die Energie als Unterscheidung, ist aber eigentlich das Gleiche. Wichtig ist jetzt nur dieses Gamma-Teilchen, das verhält sich halt anders als die Materieteilchen, die wir vorher hatten. Und jetzt geht es vielleicht so in Richtung Strahlenschutz oder was du auch kennst. Bei Gammastrahlung muss man aufpassen, die geht halt sehr weit durch Materie durch.
Ja.
Und warum ist das so? Weil es ein Photon ist.
Und im Prinzip körperlos.
Ja, also vor allem ladungslos, ne?
Ja.
Also die anderen Dinger sind geladen und wenn du so ein geladenes Teilchen durch Materie schickst, dann interagiert das mit den ganzen anderen geladenen Teilchen, die da sind. Und das Photon kann da erstmal relativ unbehelligt durchgehen. Ja, und das nimmt exponentiell ab. Und das hängt auch von der Ordnungszahl ab. Also von der Schwere des Elements, sagen wir, von den Kernen. Ne? Deswegen brauchst du da Blei oder sowas.
Ah, okay.
Wie ist das mit den Alpha- und Beta-Strahlern? Hast du da eigentlich irgendwelche Vorschriften zu? Wie man die abschirmt.
Abschirmtechnisch. Hatte ich, glaube ich, bei Alpha schon mal erwähnt. Bei Alpha kriegen wir immer gelehrt, da musst du dich um Abschirmung eigentlich weniger kümmern, als um die Verhinderung, dass du es irgendwie aufnimmst. Weil im Prinzip kannst du Alpha-Strahler mit einem Blatt Papier abschirmen. Mhm. So. Beim Beta-Strahler brauchst du dann eher schon so ein Paketpapier, also so 500 Blätter. Oder halt irgendwas, was Festeres, Solideres. Und beim Gammastrahler, da kommt dann die ein oder andere Abstandsregel zum Greifen, weil da ein Abschirm für uns eigentlich nicht mehr machbar ist. Mhm.
Ja, wenn du so einen Alpha-Strahler, das hängt von der Energie ab, die das Ding hat, ne? Aber sagen wir 10 Megaelektronenvolt hast, das kommt in Luft wenn man sich jetzt nur die Luft anguckt, 3 Meter weit. Entschuldigung, das Elektron, nicht der Alpha-Strahlung, also Bitterstrahlung. Und das große Alpha-Teilchen nur 10 Zentimeter, ne? Also das ist schon ein Unterschied. Aber was man wissen sollte, wenn man sich einem Bitterstrahler nähert, einer größeren Quelle, dann ist es eine schlechte Idee, eine dünne Bleiplatte zu nehmen. Eine sehr, sehr dünne. Oder eine sehr dünne Metallplatte. Weil dieser Bitterstrahler, wenn der Elektronen oder Positronen aussendet, was passiert damit, wenn die in dem Metall schnell gestoppt werden?
Die schlagen dann nachher Gammastrahlung daraus?
Genau, richtig.
Ich hätte das fast befürchtet.
Also es passieren 2 Sachen übrigens, ne? Wir hatten das eben nur sehr kurz angesprochen. Das eine ist, die werden abgebremst, wie in einer Röntgenröhre. Dann hast du quasi den Röntgenröhre gebaut. Da kommen die Elektronen an, die schlagen aufs Metall auf und senden dann Röntgenstrahlung aus. Die andere Sache ist, tatsächlich können diese Elektronen oder Positronen auch Elektronen aus den Atomen rausschlagen. Und wenn da wieder eins reinfällt, ja, wie man das so nennt, dann sendet das auch wieder ein Gamma-Quant aus. Das sind eigentlich 2 Effekte. Auf jeden Fall, was dann passiert ist, wenn du Beta-Strahlung falsch abschirmst, nämlich mit einem ganz dünnen Metallding zum Beispiel, dann kannst du dahinter eine schöne Röntgenquelle haben. Müssen. Oder eine Gamma-Strahlung, ja. Wie gesagt, Wörter sind gleich. Das sollte man dann auch beim Strahlenschutz beherzigen. Ne? Nicht, dass du sagst, ach komm, ist ja nur Beta-Strahlung, ich mache hier das. Also was man dann üblicherweise macht, wahrscheinlich ist das dann eine dünne Abschirmung mit leichten Atomen, ja, sodass da nicht so viel so schnell abgebremst wird, dass die entstehenden Gammaquanten nicht so hoch energetisch sind und dann noch eine weitere Abschirmung aus Blei oder so. Das habe ich jetzt aber nur vermutet, das weiß ich nicht. Genau. Ja, also da muss man aufpassen, mit was man das abschirmt, da sollte man auch die Details verstehen, dann mit der Bremsstrahlung zum Beispiel. Und was dann im Gewebe passiert, ist vielleicht den meisten klar, die chemischen Verbindungen werden gestört. Und dann sieht man ja auch mal, wenn die Haare ausfallen und Blutarmut und so. Das kommt ja dadurch, dass erstmal nicht viel passiert. Ja, der Körper kann das ganz gut reparieren. Und dann, wenn die Zellen sich aber teilen sollen, dann gibt es Probleme. Und dann sind die sich schnell teilenden Zellen als erstes betroffen. Ja, also das sind die Strahlungsarten. Dadurch, dass die einen Materieteilchen sind, geladen, und das andere ein Gamma-Ding, Gamma-Quant, ein Lichtquant, sind die in Materie, verhalten die sich anders? Wir hatten ja schon gesagt, das Lichtteilchen wird exponentiell langsamer, das heißt, nimmt immer weiter ab, wird quasi nie ganz gestoppt in dem Sinne. Das ist aber für die Alpha- und Beta-Strahlung anders. Die haben interessanterweise sogar am Ende so einen Peak, wo die meiste Energie abgeben. Also wenn du dir die Verteilung der Energie ansiehst, wann die am meisten Energie abgeben, dann ist das am Anfang, in den ersten Millimetern oder Metern, je nachdem, ne? Etwa mehr oder weniger konstant. Und dann nimmt das plötzlich zu bis zu einem Maximum und danach ist das Teilchen gestoppt.
Okay.
Und das liegt einfach daran, dass der Wirkungsquerschnitt sich ändert. Also wenn das Teilchen langsamer ist, kann es besser interagieren. Ja, wenn das Teilchen ganz schnell ist, dann fliegt es an viel vorbei und durch. Paff, trifft da eins. Und wenn das jetzt etwas langsamer geworden ist, dann hat das mehr Stöße, kann mehr Energie abgeben und dann stoppt es irgendwann. Das heißt, du hast je nach Energie und Substanz und so, ne, hast du aber so eine gewisse Eindringtiefe, bei der das Maximum der Strahlung aufschlägt. Und das klingt ja schon mal nach einem guten Plan für eine Bestrahlung.
Ja.
Also wenn du weißt, Tumor sitzt so und so tief, dann geben diese Teilchen halt, klar, die geben auf dem Weg ein bisschen Energie ab, aber das Hauptding in der Tiefe, wo der Tumor sitzt und dahinter nichts mehr. Mhm. Das ist halt ein sehr, sehr guter Effekt sozusagen für die medizinische Nutzung.
Ja, das habe ich mich schon mal gefragt, wie die quasi dann die Eindringtiefe bestimmen können.
Genau, das geht dann über das hängt auch von der Energie und so ab, aber das geht ganz gut mit den Teilchen durch diesen Bragg-Peak, wie man den nennt. Also nach einem Herr Bragg. B-R-A-G-G.
Ich wollte gerade sagen, hat er Brad Pitt gesagt? Nein, hat er nicht.
Genau, also dadurch, dass die Energie dann Stößen aufgezehrt wird, hast du halt diese nette Sache. Das ist dann bei Gammastrahlung nicht so. Ich glaube, dann haben wir so ganz grob den Überblick, ne?
Ich glaube auch, dann sind wir gut gerüstet für die Folgen, die da kommen werden.
Willst du nochmal gerade eine Zusammenfassung machen? Alpha, Beta, Gamma?
Ich versuche es nochmal. Also bei der Alpha-Strahlung haben wir einen Zerfall, wobei im Prinzip Heliumkerne weggeschleudert werden, die dann quasi als Alpha-Strahlung bezeichnet werden. Bei der Beta-Strahlung wird das Ganze dann was kleiner. Da haben wir dann Elektronen oder Positronen, die rausgeschleudert werden. Mhm. Und dann bleibt uns noch die Gamma-Strahlung. Gamma-Strahlung ist dann ein Photon, da wird es dann wirklich ganz winzig und auch ein bisschen masselos, aber dafür mit sehr viel Energie und mit viel Schaden unter Umständen.
Ja, und bei den Alpha- und Gamma-Strahlern wollte ich noch sagen, da kann man die ganz gut identifizieren, ne? Bei den Beta-Strahlern nicht so gut, hatten wir, glaube ich, eben gesagt, ganz grob. Ja. Also bei den Gamma-Strahlern gibt es auch so ganz bestimmte Peaks, das heißt, als im Notfalleinsatz kannst du dann messen, was für Materialien da vorliegen, was für Strahler. Ja, ich habe zum Abschluss noch so ein kleines Art Quiz für dich.
Oha.
Und zwar Strahlung. Wir haben jetzt auch noch gar nicht, möchte ich auch gar nicht, über die Einheiten gesprochen der Strahlung. Man kann das Energie pro Kilogramm nehmen oder sowas. Es gibt aber eine bereinigte Einheit auf die Organe, auf die Empfindlichkeit der Organe und die biologische Wirksamkeit und so. Und die nennt sich Sievert. Und damit werden immer so die Strahlendosen angegeben. Man kann hier so Vergleichswerte ziehen, ne? Und jetzt gibt es hier verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wenn du eine Banane isst, die ja K40 enthält, also Kalium-40. Hm? Oder, sagen wir mal, einen kurzen Flug machst von Köln nach, sagen wir mal, Mallorca. Was ist wohl die höhere Strahlenbelastung?
Wenn du so schon fragst, ne, dann bin ich eigentlich intuitiv gewillt, auf die Banane zu tippen.
Nee, ist aber falsch. Die Banane hat, in Millisievert wäre es 0,0001, also ein Mikrosievert, Entschuldigung, weniger als ein Mikrosievert. Der Flug hat etwa 30 Mal mehr.
Okay.
Ja, das hängt natürlich sehr vom Flug ab. Aber wenn du jetzt einen Langstreckenflug hast über die Pole, dann hast du wahrscheinlich dann noch 100 Mal mehr Strahlung, Belastung oder so. Aber das ist so der Rahmen. Noch eine andere Frage. Was ist wohl schädlicher? Pilze zu essen? Pilze zum Beispiel aus dem deutschen Wald, wo sich aus Tschernobyl was niedergeschlagen hat vor einiger Zeit. So eine handelsübliche Menge Pilze zu essen. Oder zu rauchen. Zigaretten.
Ich sag sofort rauchen.
Ja, hast du recht.
Ist immer schädlicher.
Also, ich habe jetzt nur die hier für Pilze, die Einmaldosis, ne, wenn man, die ist halt sehr klein, 0,008 Millisievert, hängt natürlich von Pilzen und alles ab. Aber Rauchen ist pro Jahr 0,8 Millisievert. Also fast ein Millisievert schon. Das ist recht viel. Das entspricht ungefähr schon 3 Mammografien zum Beispiel. Und das sind relativ strahlenintensive Untersuchungen der Brust.
Ja, ja, und die hat man, glaube ich, alle 2 Jahre oder so, ne? Wenn man sie regelmäßig macht. Ja.
Also wenn du neben Castortransport längere Zeit stehst, hast du 8-mal so wenig Strahlenbelastung, wie wenn du rauchst. Also im Jahr dann, einmal im Jahr rauchst.
Ich habe mal gehört, dass die Strahlenbelastung im Umfeld von Braunkohlekraftwerken bedeutend höher ist als im Umfeld von tatsächlichen Kernkraftwerken.
Ja, ja. Also aus Kernkraftwerken kommt nicht so viel raus im Normalfall, wenn keine.
Wenn weil kein einfach darauf kontrolliert wird, ne?
Ja, ja. Und wir werden ja noch besprechen in der Folge wahrscheinlich, dass nicht die Kernkraftwerke sozusagen strahlen. Also, dass das von da innen irgendwas nach außen strahlt, sondern was ein Problem ist, wenn da radioaktives Material in Form von Partikeln, Staub oder anderen größeren Stücken nach draußen drängt. Ja. Und das passiert im Regelfall ja nicht. Deswegen sind die eigentlich nicht so strahlenbelastet. Ja, ich habe ja noch andere Werte. Also, was so eine Hauptbelastung ist in Deutschland oder auch weltweit für Leute, ist einfach Radon aus der Erde. Das ist ein Gas, entsteht bei Uranzerfall auch. Das ist so über ein Millisievert pro Jahr und das hängt sehr
da von gab es ab. Tatsächlich die Tage noch einen Bericht in der Zeitung, da stand groß drin, dass Homeoffice im Keller mitunter eine doofe Idee sein kann.
Ja, wenn man zu lange im Keller sitzt.
Das auch begründet damit, dass halt im Keller sich das Radongas ganz gut ansammeln kann, je nach Gegend wohl auch unterschiedlich. Und wenn man dann so seinen Arbeitsalltag im Keller fristet, was ich eh schon total traurig finde, aber dann ist das auch noch körperlich ungesund. Das ist dann echt doof.
Man sollte also in keinem Fall zum Lachen in den Keller gehen.
Richtig. Nicht
gesund. Ja, das ist interessant, weil die eiszeitlichen Gebiete in Deutschland, die haben nicht so eine hohe Radonbelastung, ne? Weil da der Untergrund anders ist. Da hast du keine kristallinen Gesteine mehr, wo das so leicht hochkommt.
Okay.
Das siehst du an der Karte ganz gut. Also das sind so ein paar Sachen. Übrigens, die von der gesamten Strahlenbelastung, die wir so haben im Durchschnitt, ist 40% Medizin, 27% das Radon. Dann kommen noch so andere natürliche Strahlungsquellen und sowas. 0,3% die Atombombentests, die es weltweit gab. Und nochmal ungefähr so viel, ein bisschen mehr von Tschernobyl.
Das ist auch krass.
Das ist krass, dass man das noch immer noch messbar sieht. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ich glaube auch. Das war es dann zu Beta-Gamma-Strahlung. Alpha-Strahlung hatten wir schon. Wir sind jetzt gut gerüstet für die nächste Folge. Atomkraftwerke oder Atomenergie.
Ja, und wenn ihr Rückmeldungen habt oder einen Wunsch für eine andere Folge, dann könnt ihr uns unter Twitter erreichen, unter @elektropinguin.
Insofern bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Bis in eine neue Folge der Elektroschwache Pinguin. Tschüss.
Ciao.